Matthäus 15, Seite 22 im Neuen Testament, in Ihren Bibeln, in Ihren Reihen. Matthäus 15, die Verse 21 bis 28. Man spricht ja von der Sprache Kanaans, aber kein Mensch weiß, was Kanaan richtig ist. Das ist die kananäische Frau, also sie gehört nicht zum Volk Israel. Da ist schon die Verwirrung perfekt. Kananäisch ist ein Wort in der Bibel für die alten Urvölker, die dort im vorderen Orient gesiedelt haben, bevor das Volk Israel dort das Land einnahm. Und Jesus ging weg von dort und zog sich zurück in die Gegend von Tyrus und Sidon. Und siehe, eine, man könnte auch sagen, syrisch-phönizische Frau kam aus diesem Gebiet und schrie: Ach Herr, du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Meine Tochter wird von einem bösen Geist übel geplagt. Und Jesus antwortete ihr kein Wort. Sie brauchen nie denken, dass Sie Jesus verstehen könnten. Brauchen Sie gar nicht. Seine Wege sind anders als Ihre Wege und Ihre Gedanken. Da traten seine Jünger zu Jesus, baten ihn und sprachen: Lass sie doch gehen, denn sie schreit uns nach. Jesus antwortete aber und sprach: Ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Sie aber kam und fiel vor Jesus nieder und sprach: Herr, hilf mir. Aber er antwortete und sprach: Es ist nicht recht, dass man den Kindern ihr Brot nehme und werfe es vor die Hunde. Sie müssen wissen, dass in der Bibel nie ein gutes Wort über Hunde steht. Ich habe nichts gegen ihre Tierliebe. Das gab es in Israel nicht. Das ist eine Kultureigenschaft des christlichen Abendlandes, die Tierliebe. Auch in der dritten Welt sind die Hunde Plaggeister. Und dann verstehen Sie das Ganze, wie Jesus das in der ganzen abstoßenden, verletzenden Weise der Frau sagt. Sie sprach: Ja, Herr. Sie sprach: Ja, Herr. Aber doch fressen die Hunde von den Brosamen, die vom Tisch ihrer Herren fallen. Da antwortete Jesus und sprach zu ihr: Frau, dein Glaube ist groß. Dir geschehe, wie du willst. Und ihre Tochter wurde gesund zu derselben Stunde. An dieser Grenze dort oben zwischen Israel und dem Libanon heute, also dem Gebiet von Tyrus und Sidon, wird scharf geschossen. Da fliegen die Katyusha-Raketen rüber, da sind Kommandos unterwegs und da kommen immer wieder Menschen zu Tode. Damals war es nicht ganz so schlimm, aber es war immerhin fremdes Ausland und es war eine Sensation, dass Jesus hinüberging in dieses Ausland, in dieses fremde Land. Aber noch viel ungewöhnlicher ist, dass dort eine Frau Jesus sucht. Dass dort eine Frau ihm vertraut. Sie kann ihn doch gar nicht kennen. Das ist eine ganz geheimnisvolle Geschichte. Woher hat die ihr Wissen? Und Jesus hat doch niemand etwas verlauten lassen, wo er ist, und trotzdem findet die ihn. Merkwürdige Dinge, die sich da ereignen. Lassen Sie mich das mal in einen größeren Zusammenhang stellen. Es wird ja heute die Meinung vertreten, ich kenne viele Leute, die mir das immer wieder recht freimütig, pausbäckig erzählen, oft auch in christlichen Gemeinden und christlichen Versammlungen, alle Religionen führen zu Gott. Ist ganz wurscht, ob Allah, Buddha oder Shiva oder gar die 300 Millionen Götter der Hindus, alles ist doch letztlich irgendwie das Gleiche. Es sind nur die Namensetiketten verschieden. Und damals in dem Gebiet von Syrophönizien, wo diese Frau lebt, da war ein Mischmasch von Religionen am Blühen. Sie können es sich gar nicht vorstellen. wie die ganzen orientalischen, mystischen Religionen, Isis und Osiris, die griechischen, lateinischen Gottheiten dort verbreitet waren. Ich habe mal Ausgrabungen besucht im Libanon und da hat ein Archäologe ganz toll erklärt, von diesen Maseben, das sind diese Standbilder, die einst die Isebel von dort oben nach Israel mitgebracht hat. In einem Tempel waren 30 dieser Steinbilder, 6 Symbole, die dort aufgerichtet waren. Und dann sagt der Archäologe, ganz merkwürdig, wie wir das ausgegraben haben, war keiner dieser Steine umgekippt am Boden gelegen. Wie ist das möglich? Er sagt, wie schon in den Jahrhunderten der Flugsand über diesen Tempel hinwegging und alles zerstört war, kamen immer wieder Leute, die den magischen Gottheiten ihren Glauben zollten und immer wieder diese Maseben aufrichteten. Und so kommt es, dass sie am Ende alle standen. Religiöse Gläubigkeit in Syrophönizien. Und ich würde diese Frau fragen, sagen, liebe kananäische Frau, warum wendest du dich nicht an deine Götter? Ihr habt ja da so eine Masse in eurem Land, ist ja alles voll davon. Denken Sie mal, da stand der Riesentempel von Baalbek, zu dem wir heute noch bewundernd aufschauen. Da hast doch so viele, was da alles waren, Aphrodite und Venus, warum läufst du dort rüber? Und dann würde die Frau sagen, nein, all das bringt mir nichts. Ich habe lange gesucht und ich habe nichts gefunden. Und in meinem Herzen lebt eine große Sehnsucht nach Jesus. Darf ich an diesem Beispiel kurz verdeutlichen, was Mission ist? Manche verwechseln das immer wieder und meinen, Mission wäre so eine Kampagne wie Coca-Cola-Werbung. Oder wie wenn Bill Gates sein Microsoft verkauft, dass man jedem auf die Nerven fällt und überall bloß noch davon gesprochen wird. Mission sei, dass man wie Waschmittelwerbung allen Leuten auf die Nerven geht. Ist gar nicht der Fall. In der Mission geht es darum, dass man einmal begreift, das ist da schon bei Jesus deutlich geworden, in den fernen Ländern ist ein Hunger nach Jesus da. Das suchen Menschen, viele können es noch gar nicht ausdrücken. Man muss gar nicht viel reden, man muss nur ein waches Ohr haben. Um auf die Menschen zuzugehen, vielleicht hilft ihnen das auch, weil sie vielleicht ihren missionarischen Auftrag immer auch ganz zwanghaft missverstanden haben. Wenn sie nur hören, wo sind Menschen, die mich brauchen, wo darf ich ganz genau lauschen, was den anderen bewegt, so wie Jesus merkt, da ist eine Frau und da war der Geist Gottes schon lang am Wirken und treibt sie dort zu Jesus hin. Weil die den wahren, wirklichen Heiland braucht, den Retter der Welt, da muss doch einer sein, nicht bloß ein Bild, nicht bloß eine religiöse Idee, sondern der wirkliche Sohn Gottes, bei dem ich Frieden mit Gott finde. Jetzt habe ich wieder ein bisschen untergegliedert. Mein erster Punkt, über den ich reden will, ist, wie bekommt man solch eine feste Überzeugung? Wie bekommt man solch eine feste Überzeugung wie die Frau? Ist ungeheuer ausdauernd, wie die auf Jesus vertraut. Selbst als Jesus sie abweist, da bleibt die ganz kühn dabei. Ich denke, wir wären alle nach wenigen Augenblicken beleidigt davongezogen. Ich habe auch wieder bei vielen Gesprächen festgestellt, dass das ja sich auch bei uns Christen oft schon festgesetzt hat, die Meinung, als ob der Glaube etwas wäre, was wir uns selber einreden. Eine, wie sagt man im Fremden, Selbstsuggestion. Egal an was du glaubst, du musst bloß richtig fest dran glauben. Das erzählen Ihnen ja heute vieles, die Macht des Glaubens. Und wenn man ganz fest an etwas glaubt, und, wie heißt Daumen drücken oder toi, 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 sagt oder irgendwas, dann wird das so werden. Also egal was man glaubt, machen Sie es doch. Machen Sie es doch. Glauben Sie nur ganz fest dran, dass Sie 1 Milliarde geerbt haben. Glauben Sie ganz fest dran. Und dann gucken Sie nachher in den Geldbeutel rein. Wenn Sie auf der Intensivstation liegen und schwer krank sind, glauben Sie nur fest, dass Sie gesund sind. Glauben Sie ganz, ganz fest dran. Der Glaube macht so einen Quatsch. Ich kann doch ganz fest dran glauben, ganz derber sagen, so haben wir es auf den Straßen einsetzen, eine Königstraße, wenn ich glaube, ich bin ein Flugzeug, bin ich nur kein Flugzeug. Nicht? Der Glaube macht es doch nicht. Und es gibt in der Tat einen blödsinnigen, einen leichtsinnigen Glauben, es gibt einen vermessenen Glauben, es gibt einen unwahrscheinlichen Glauben, es gibt sogar einen verlogenen Glauben und es gibt einen wahren und gewissen Glauben. Es liegt ja an dem, an was man glaubt, an der Wahrheit dessen, auf das man sein Vertrauen setzt. Und deshalb interessiert uns das. Wie kommt denn diese Frau zu ihrem Glauben? Was war denn da los? Ich kann es nur so sagen, Glaube ist immer ein Werk Gottes. Keiner kann drüber verfügen. Es ist ein Wunder Gottes. Und Gott hat sich das selber vorbehalten. So lernen wir schon im dritten Glaubensartikel mit den Konfirmanden, die können es in dem Alter noch gar nicht verstehen. Das ist ein Wunder des Heiligen Geistes in mir. Ohne Glauben kann ich Christus nicht erkennen. Und ohne den Heiligen Geist kann ich ihn nicht erkennen. Geht überhaupt nicht. Und da war also in diesem fernen Heidenland der Geist Gottes am Werk und hat dieser Frau die Augen geöffnet. Jetzt ist interessant, der kleinste, mickrigste Glaube hat so solch eine ungeheure Kraft, Vitalität, Dynamik, eine Leuchtkraft ohne Gleichen. Kann man sich nur wundern, was da plötzlich in einem Leben anbricht. In diesem Kapitel Hebräer 11, aus dem wir gelesen haben, fängt es ja damit an. Es ist der Glaube eine gewisse Zuversicht des, das man hofft. Ich übersetze es gerne anders, genauso theoretisch. Der Glaube ist ein Überwältigtwerden von der unsichtbaren Wirklichkeit. Plötzlich sieht jemand klar, ach so ist das alles. Es ist wie wenn Schuppen von den Augen fallen. Ja, wie kam die Frau denn dazu, dass sie nun plötzlich so eine klare Glaubensentscheidung fällt? Wir kennen ja viele, die bleiben ein Leben lang in einer ganz unsicheren Glaubenshaltung. Die haben ein bisschen Erkenntnis von Jesus, aber brechen nie zur Klarheit durch. Da war die Not der Frau der Grund. Wir können nur rätseln, ihre Tochter wurde vom Teufel übel geplagt. Eine furchtbare Not und das mütterliche Herz zerbrach. Wie oft saß sie nachts am Bett und hat nur noch weinen können. Gott, wie kannst du das zulassen? Erbarm dich meiner Tochter. Und wie sie auf einmal hört, Heiland Jesus, und da weiß sie, jetzt ist klar, entweder oder. Entweder ist er der Heiland oder es gibt gar nichts mehr in dieser Welt, wo man hoffen kann. Und da dringt sie durch. Vielleicht ist bei uns manchmal so, dass die äußeren Umstände uns noch gar nie genötigt haben, dass wir in unserem Leben einmal wirklich ganz klar uns entscheiden, wie willst du hin, wo willst du dein Vertrauen hinsetzen? Ist Jesus wirklich der, der dein Leben bestimmt, oder möchtest du auf allen Schultern Wasser tragen? Darf ich das doch nochmal erläutern an dieser anderen kananäischen Frau, von der wir vorher in der Schriftlesung gehört haben, aus Jericho. Die war auch eine Heidin, dort aufgewachsen in dieser Urreligion Kanaans. Ich erschrecke immer, wenn man das liest, weil ich mich daran stoße. Die Frau hat einen ganz lästerlichen Beruf ausgeübt. Sie war Hure. Und sie steht in der Bibel als Glaubensvorbild. Das geht doch nicht. Doch, gerade sie. Sie, die ein ganzes Leben in Schmutz und Dreck lebte, hat irgendwo ganz kurz, wie die Kundschafter kamen, kapiert, es gibt einen lebendigen Gott. Und das hat ihr Leben total verändert. Von dem Tag an ist sie ausgebrochen aus der Sünde und hat ganz ihr Leben auf diesen lebendigen Gott gesetzt. Und an diesem Beispiel kann man es am besten sehen, wie wunderbar Glauben ist, dass er die ganze alte Vergangenheit in Schatten stellt. Wie da plötzlich alles neu wird, verändert, voller Licht und Schön. Wie Glauben mit der Tat etwas zu tun hat. Natürlich, Glaube, der kann nicht theoretisch bleiben. Das muss man umsetzen und wirklich leben. Und wie sie fortan in diesem neuen Leben ganz konsequent lebt. In einer Festigkeit, in einer Beharrlichkeit. Und das hat diesen beiden Frauen, die für uns Vorbilder sind eines wirklich echten Glaubens, ganz wunderbar zu sehen, auf was es beim Glauben ankommt, auf diese ganz feste Überzeugung, Jesus ist der Heiland, eine Jesusbindung ohnegleichen, mit der hat es der Glaube zu tun. Theologisch haben die beiden sicher nicht sehr viel verstanden. Die konnten auch die vielen Lehren und Geheimnisse noch des Glaubens, die so viele schon diskutieren, haben die nie begriffen. Aber eins, um das geht's: Jesus ist der Heiland, er sucht die Verlorenen, Seine Liebe ist unendlich. Bei ihm wird niemand hinausgestoßen. Und so suchte sie, diese Frau, mit der Jesus da zusammen, genauso entschlossen bei Jesus. Und weil sie aus dieser großen Not kam, war Glaube gar nicht ein Gesprächsthema zum Diskutieren, sondern sie muss das leben, sie muss das packen, sie muss das nehmen. Und da bricht sie durch alle Widerstände durch. Ist das nicht wunderbar? Jesus wollte eigentlich gar nicht entdeckt sein. Aber es muss dazu kommen, ein suchender Mensch muss zu Jesus durchkommen. Wie Gott das macht, das ist seine Sache. Sein Geheimnis manchmal. Manchmal rätseln wir, wenn wir die Geschichten hören. Aber so steht schon hier in der Schrift, Gott geht den Suchenden nach. Er will nicht, dass einer verloren geht. Sie findet den Heiland und sie legt ihre ganze Last bei ihm ab. Und sie entscheidet sich und sagt, Glaube ist ein gewisses Vertrauen auf Jesus. Quacksalber helfen mir nicht mehr weiter. Ich vertraue nicht dem blinden Schicksal und ich will auch nicht resigniert, wie sagt man, mein Schicksal annehmen. Sein, ich will kämpfen um das Leben meines Kindes. Und da glaubt sie, weil sie ihr Vertrauen auf Jesus setzt. Und jetzt bin ich beim zweiten Punkt. Ich glieder das ein wenig. Das erste war mir wichtig, einmal so zu sagen, wie bekommt man so eine feste Überzeugung? Und jetzt das zweite, die verwegene Kühnheit des Glaubens, verwegen und kühn. Viele Christen leben stinklangweilig, da passiert gar nichts. Angepasst, ihr Glaube ist so 0815, nichts Aufregendes drin. Ist doch schön, nachher grüßen noch einige, deren Leben wird auch ziemlich interessanter. Die wagen einiges. Aber man kann auch bei uns manches kühn und verwegen wagen. Und ich denke, Gott legt Ihnen auch manches ins Leben hinein, wo Ihr Glaube ganz tüchtig herausgefordert wird. In der Bibel wird unterschieden zwischen einem toten Glauben. Da hat man lauter Sätze, richtige Sätze im Kopf, aber da passiert nichts. Und ein lebendiger Glaube, der wird strapaziert, der wird herausgefordert. Und so sehen wir diese Frau hier, wie sie aus Leibeskräften brüllt. Jesus will sie gar nicht hören. Ich habe vorhin beim Verlesen gesagt, man kann sich an Jesus stoßen. Ich sage das deshalb, weil manche überrascht sind. Aber da machen sie doch auch die Erfahrung, dass sie oft Jesus nicht verstehen. Brauchen sie auch nicht. Wir sind ja nur Menschen. Wir können ja auch Gott nie verstehen. Es ist rätselhaft, warum Jesus nicht sich umwendet. Schließlich sagen die Jünger, die Leute gucken alle rum, die gucken schon aus den Fenstern raus. Jetzt Jesus, mach doch mal endlich was, das ist blamabel. Das war der Grund, warum die Jesus drängten, endlich zu reagieren. Und dann schreit die Frau weiter. Der Glaube ist schon verwegen und kühn. Also ich hätte das Beten da wirklich eingestellt. Wie gesagt, Jesus will eben nicht, nun finde ich mich damit ab. Aber die Frau hat einen viel größeren Glauben an Jesus. Ich muss einmal sagen und das kurz erklären, warum Jesus die Frau nicht akzeptiert. Das ist ja wirklich unverständlich. Jesus hat eigentlich nur eine Sehnsucht gehabt, die frohe Botschaft des Evangeliums, der Rettung und der Versöhnung in die ganze Welt hineinzutragen. Nichts hätte Jesus gerne gemacht, als in Tyrus und Sidon Evangelisation gehalten. Wie gerne wäre Jesus nach Japan und nach China gegangen, nach Afrika und nach Südamerika. Mission war Jesus so wichtig, weil er die ganze Welt lieb hat, weil er der Hirte aller Menschen ist. Aber der himmlische Vater, der hat ihn gestoppt. Und zwar nur die 3 Jahre. War die Sendung Jesu ausschließlich auf Israel beschränkt. Die Hoffnung, ob Israel noch einmal umkehrt und Israel das Licht der Heiden wird. Und dann muss Jesus den Weg ans Kreuz gehen. Das ist der Weg des Vaters. Jesus ganz schwer gefallen, sich zu beschränken. Wie gern hätte Jesus gleich sein Wort an diese Frau losgelassen, aber er muss dem Vater gehorsam sein. Das versteht man also nur aus dem Zusammenhang der biblischen Heilsgeschichte. Mit der Auferstehung Jesu, mit dem Pfingstfest sind die Schranken abgetan. Heute ist der Auftrag, allen Völkern der Welt diese rettende Botschaft von Jesus zu erzählen. Und wir erleben ja, wie Menschen
zum Glauben kommen und danken, dass endlich jemand ihnen die befreiende Botschaft und das rettende Evangelium gebracht hat. Aber Jesus ist souverän als Herr und auch gehorsam dem Vater. Und jetzt dürfen Sie sich auch nicht wundern, wenn in Ihrem Leben Gott manche Gebete nicht so erfüllt, wie Sie gerne hätten. Sie sagen, das habe ich schon dreimal dafür gebetet und nichts ist passiert. Und Sie meinen, das klemmt irgendetwas in der Leitung. Wissen Sie überhaupt, was Gott mit Ihnen will? Maßen Sie sich an, Gott zu verstehen? Und da können wir nur von dieser Frau lernen, wie sie sich nicht erschüttern lässt. Und wie sie einfach mit Jesus im Gebet weiter ringt. Und jetzt erleben wir, was Gebet wirklich ist. Im Glauben mit Jesus reden und bitten. Und da gibt ihr Jesus eine Abfuhr. Die ist also schon hart. Und sagt, liebe Frau, es ist nicht fair und nicht fein, wenn man den Kindern das Brot vom Tisch wegnimmt, uns vor die Plaggeister der Hunde schmeißt, auf den Boden. Wenn Sie heute sowas einem Libanesen sagen und sagen, die Israelis sind bevorrechtigt, oder mal Palästinenser und sagen, aber ihr seid nur Hunde, müssen wir warten, was dann passiert. Ach so darf man doch mich nicht abfertigen. Wie reagieren Sie, wenn Ihnen Jesus unangenehme Dinge sagt? Ich habe gestern Abend in einer Biografie des Ewart von Rothkirch gelesen, der Gründer des CVM in Berlin war. Und er hat 10 Regeln zum Gebet aufgestellt. Erste Regel, ich bin nur Staub und Asche. Wissen Sie, das ist ein Glaubensmann gewesen, ganz großer im Reich Gottes. Der hat gewusst, wenn er betet, ich bin nur Staub und Asche. Es gibt unter Christen so viel arrogantes Beten. Es gibt auch so viel pathetisches Beten, eingebildetes Beten, stolzes Gebet von Machern, die meinen, jetzt hätten sie Gott in der Tasche, als sei der Herr ihr Tanzbär. Es gibt Leute, die tun so, als ob sie über Gott verfügen können. Herr, jetzt haben wir so viel gebetet, warum ist doch mein Mann gestorben? Ewart von Rothkirch schreibt, erster Satz beim Beten, ich bin nur Staub und Asche. Und die Frau ist nicht beleidigt. Ist eine Glaubensfrau. Wissen Sie, was sie sagt? Ja, Herr. Ich bin nur wie ein streunender Hund. Wissen Sie, dass da ein ganz großer Segen drauf liegt, wenn Sie in Ihrem Leben mal begriffen haben, ich bin ein verlorener, sündiger Mensch. Ich kann vor Gott gar nichts bitten. Der große Charles Haddon Spurgeon, der große Prediger, sagt in einer seiner Predigten zum Text, der große Glaube geht immer einher mit einer großen Demut. Und wer die nicht hat, der kann auch nie groß glauben. Und das lernt die Frau. Und sie sagt es freimütig, es ist doch der Heiland und sie weiß gerade, weil ich so schwach bin, darf ich ja mein ganzes Vertrauen auf ihn setzen? Ich muss doch vor ihm nicht mich hinausreden. Ich muss doch nicht meine Einbildung vorschieben. Ich muss doch nichts beschönigen. Wer bin ich denn? Aber der Herr ist nahe bei denen, die zerbrochenen Herzen sind und hilft denen, die ein zerschlagen Gemüt haben. Der Herr füllt die Hungrigen mit Gütern und lässt die Reichen leer. Gerade darum will ich beten. Das ist ja der Grund ihres Betens. Ja, Herr, ich kann nichts fordern, ich kann nichts bitten und ich bin klein und verloren. Wir brauchen beim Gebet auch gar kein großes Gepränge und wir brauchen uns gar nicht in Stimmungen hineinlügen. Wir dürfen wie hat Jesus gesagt, wie die Kinder zum Vater beten. Ganz schlicht und simpel. Es ist ganz herrlich, die verwegene Kühnheit des Glaubens. In unserem neuen Gesangbuch fehlt ein Lied, das ich sehr liebe. In unserem Buch von den Liedern haben wir es wieder drin, von Zinzendorf. Der war ja so ein verwegener, kühner Kämpfer. Wenn man nochmal liest, eine Missionsgeschichte, was der gewagt hat. Als der John Wesley hinausfuhr und der Seesturm kam, traf er Herrn Huter und sagte, sowas habe ich noch nie erlebt. Die standen im schlimmsten Seesturm, wo alle um ihr Leben brüllten, am Mastbaum und sangen Lieder. Verwegen und kühn. Und dieser Zinzendorf hat ein Lied gedichtet, das nimmer im Gesangbuch steht, im alten Gesangbuch stand es drin. Der Glaube bricht durch Stahl und Stein und kann die Allmacht fassen. Und da heißt es weiter, wenn einer nichts als glauben kann, so kann er alles machen. Der Erde Kräfte sieht er an als ganz geringe Sachen. So wurden einst die Siege des Reiches Gottes errungen, im Glauben an die Macht Jesu. Von Menschen, die wussten, wir können nichts fordern und wir sind gar nichts. Die haben nicht irgendwas, eine Schau abgezogen, sondern die haben ihr ganzes Vertrauen, so kindlich wie diese Frau, auf Jesus gelegt und waren durch nichts zu erschüttern. Noch ein letztes. Dieser Glaube erlebt ganz große Wunder Gottes. Ich habe Sie heute Morgen gegrüßt in diesem Gottesdienst. Unser Glaube, dieser schlichte Jesus-Glaube, ist der Sieg, der die Welt überwindet. Die Ärgernisse des Tages und die Nöte und die Ängste, aber auch des Todes Macht und unser eigenes Sterben und alles. Wunderbar. Wie hat denn diese Frau erlebt, dass Jesus Gebet erhört? Ganz einfach. Sie hat gesagt, ja, Herr, aber doch. Glaube widerspricht nie. Er sagt immer, ja, Herr. Das ist der Unterschied zum Murren. Glaube widerspricht nie Gott. Aber man darf mit Gott reden, wie ein Kind mit dem Vater. Und in der Ablehnung Jesu war so viel Evangelium drin. Ich will doch nur ein Hündlein sein. Und wenn die anderen nur immer mit ihren Stiefeln diese Hunde wegscheuchen, ich will bei dir wenigstens ein Hündlein sein. Du scheuchst keinen weg. Oder wenn du zu den verlorenen Schafen vom Hause Israel gesandt bist, dann hast du ein Herz für Tiere, auch für uns. Ganz schlicht. Und das ist ja wunderbar, dass ich wissen darf, auf Gnade, so heißt es in der Bibel, auf Gnade darf ich beten. Auf seine Barmherzigkeit darf ich hoffen. Und da steht etwas in der Schrift drin, das ist jetzt unerhört. Dass man nie vergeblich auf seine Barmherzigkeit hofft. Es war gar nicht ausgemacht mit den Posaunen, dass sie das vorhin gespielt haben. Vom Abgrund der Barmherzigkeit Gottes, auf die man ewig hoffen kann. Wer hier hofft und hat, hat nie vergebens. Und so empfängt die Frau alles, obwohl eigentlich Jesus anfangs überhaupt nicht helfen wollte, weil sogar außerhalb des Auftrags lag, den der Vater seinem Sohn gab. Aber um dieses Glaubens willen hat Jesus gehandelt. Und wie viel mehr dürfen Sie auf die Schrift, auf die Worte Jesu hören und sich daran halten und sagen, Herr, deine Gnade wiegt auch alles andere auf. Ich will dir nichts vorschreiben, ich will dir keine Pläne machen, aber ich will einfach dir vertrauen. Und ich weiß, dass du Berge von Not versetzen kannst und ich weiß, dass du alles Leid aus meinem Leben überwinden hilfst und dass ich mit dir wunderbare Erfahrungen machen kann, auch wenn ich jetzt nichts sehe und nichts spüre. Jesus gibt der Frau eine herrliche Antwort. Dir geschehe, wie du willst. Wie du willst. Nein, nicht ihr trotziger, egoistischer Wille war es, der gesiegt hat, sondern der Wille, der sagt, Herr, ich will mich ganz in deine Hände geben. Mach's mit mir nur nach deinem Willen. Und dann sagt der Herr, ja, und jetzt wie du willst. Auf einmal kommt etwas zusammen und liegt ineinander. Gott tut Wunder, große Wunder, wo man so beten kann. Und sie geht ganz fröhlich nach Hause und schon, wie sie die Türe aufschließt, weiß sie, Gott hat gehandelt. Viel größer und wunderbarer, als sie je erwarten kann. Sie hat seinem Wort vertraut und geglaubt. Und das ist das Schönste, dass wir im Wort Jesu so feste Garantien haben, was er uns alles geben wird. Und er wird sein Wort nicht brechen. Darum hat unser Glaube eine feste Grundlage. Wodurch wird unser Glaube fest? Indem er sich auf diesen Inhalt richtet. Jesus und sein Wort. Und darin werde ich fest. Darf fröhlich und gewiss glauben. Vor 250 Jahren lebte in Schlesien der Waisenhausvater Ernst Gottlieb Woltersdorf, und der hat zu dieser Geschichte ein langes Lied gedichtet. Ich lese Ihnen nicht alle Verse vor, aber da heißt ein Vers: Wie Bettler stehen bleiben und unverschämt betreiben, worauf sie angesprochen und an die Türe pochen, so sollen wir es wagen, an sein Herz anzuschlagen. Getrost und freudig beten, nicht von der Stille treten, wenn lauter Nein erscheint, ist lauter Ja gemeint. Wenn der Verzug am größten, so ist die Hilfe am nächsten. Amen.